Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Viele von euch haben es wahrscheinlich schon gehört, aber es gibt in Österreich ein Bitcoin-Volksbegehren. Da geht es darum, dass die Haltefrist wieder eingeführt wird, dass die Republik Österreich Bitcoin kauft, über Bitcoin aufklärt, und ganz generell geht es den Initiatoren darum, Bitcoin zum politischen Thema zu machen, was bereits klein, aber doch funktioniert. Ich habe den Christian Friedl da, einer der Initiatoren dahinter. Er ist ein Techniker von der TU Wien und hat sich auch aus verschiedenen Perspektiven mit Bitcoin beschäftigt, hat seine ganz eigene Geschichte mitgebracht. Ein wirklich, wirklich spannendes Gespräch über die Motivation hinter dem Volksbegehren, über die Entdeckungsreise Bitcoin und was Bitcoin natürlich auch bringen könnte für ein kleines Land wie Österreich, aber auch für ein großes Land, aber in dem Fall halt ein kleines Land wie Österreich. Wie kann man unterschreiben? Wo steht das Volksbegehren bereits in seiner Entwicklung? Und ganz wichtig natürlich auch für all diejenigen, die jetzt zuhören und sich denken, ich bin in der österreichischen Bundesregierung, ich möchte Bitcoin kaufen, geht doch zu Coinfinity und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, dann spart ihr euch 21% der Gebühren in den ersten 6 Monaten. Das gilt auch für Nationalstaaten. Und jetzt geht sofort los mit dieser Folge mit dem Christian zum Bitcoin-Volksbegehren. Wir sprechen heute endlich über das Bitcoin-Volksbegehren in Österreich mit einem der Initiatoren, Christian Friedl. Servus.
Hallo Nico, freut mich hier zu sein.
Freut mich, dass wir es geschafft haben. Wir haben ein bisschen hin und her debattiert und ich habe gesagt, kein Stress, weil ihr habt ja eh Zeit. Wie läuft es denn mit dem Volksbegehren?
Es läuft ausgezeichnet. Also wir haben jetzt, ich glaube vor ein paar Tagen habe ich eh die Nachricht rausgeworfen, 4.500 haben wir erreicht. Ich habe heute noch gar nicht nachgeschaut. Es wird ein bisschen mehr sein.
Reden wir vielleicht zuerst über, was das Volksbegehren eigentlich ist und dann über die ganze Motivation dahinter. Aber was heißt 4.500? Was macht ihr derzeit?
Also wir sammeln gerade, wir sind da in dieser Unterstützungsphase. Mhm. Sobald man 9.000 hat, kann man beantragen, dass die Eintragungswoche auch festgesetzt wird. Und da kann man weitere Stimmen sammeln. Das ist ein bisschen historisch bedingt, dass das so gehandhabt wird. Das ist natürlich noch aus einer Zeit, wo das noch weniger digital war. Ja, da ist an jedem Gemeindeamt, sind natürlich Unterstützungserklärungen, musste man sammeln. Und dann war der große Punkt dann erreicht, wenn man eben dann diese Eintragungswoche hatte. Da sind dann alle dann ins Gemeindeamt getingelt und haben das dann unterschreiben können. Jetzt ist es allerdings so, es kann eh jeder im digitalen Amt das unterschreiben. Und die Unterstützungserklärung jetzt in dieser Phase gilt auch schon als richtige Unterschrift, um diese 100.000 zu erreichen.
Das heißt, ich kann das Volksbegehren jetzt schon unterschreiben?
Ganz genau.
Und das gilt dann auch als Unterstützungserklärung?
Ganz genau, ja.
Und wenn ihr bis auf die 9.000 kommt, dann ist es soweit, dass das Volksbegehren für alle quasi zur Unterschreibung, zum Unterschrift offen liegt?
Ja, es gibt dann, wie gesagt, diese offizielle Unterstützungsphase. Das muss halt so festgesetzt werden, das ist, wie gesagt, historisch bedingt. Aber es kann jetzt auch jeder unterschreiben, natürlich mit dem digitalen Amt.
Okay, und aber nicht nur beim digitalen Amt, sondern ich kann schon auch
auf dein Gemeindeamt
analoge Amt gehen.
Und wenn du ganz analog sein möchtest, viele Bitcoiner sind da interessanterweise sehr interessiert dran, das physisch ohne dem digitalen Amt zu machen.
Ja, weil sie keine digitale ID wollen vom
Manche
Staat.
Manche haben dem Privacy-Bedenken in die Richtung, ja. Und genau, du kommst auch ganz gut hin, wenn du auf der Homepage vom Innenministerium musst du einfach nur Bitcoin-Volksbegehren eingeben in deine Suchmaschine, dann kommst du auch ohne weiteres hin, brauchst halt die digitale Signatur und die Handysignatur, ansonsten halt am Gemeindeamt.
Ja, wobei das mit der Handysignatur ist alles nicht so einfach, weil das hatte ich auch mal, aber am Umstieg von der Handysignatur aufs digitale Amt bin ich bisher gescheitert. Also ich habe das nicht mehr und kann jetzt diese Dinge nicht mehr machen. Und jetzt habe ich gelesen, gibt es wieder eine neue App, also die österreichische Digitalisierung ist so 2 Schritte nach vor, einer zurück. Oder 2 Schritte zurück, einer nach vor, so in der Richtung.
Ein bisschen. Ich bin nicht unzufrieden damit. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Privacy-Spezialist, muss ich sagen. Ich müsste mir diese Bedenken mal anhören und anschauen.
Aber mir geht es gar nicht um die Bedenken. Es ist einfach nur saumühsam, das einzurichten.
Ein bisschen, ja. Also ja. Da habe ich auch Zetteln von der BH. Da musste ich auch auf die BH, glaube ich. Es war ein bisschen mühsam, ja. Aber ich finde es eigentlich sehr praktisch. Und da kommen wir eigentlich vielleicht auch dazu, kann ich vielleicht gleich auch dazu kommen, wie ich ein bisschen draufgekommen bin. Ja, ich habe auch irgendwann einmal am Tag, also ich habe schon vorher, glaube ich, mal die Idee mit dem Volksbegehren gehabt. Habe da auch schon mit dem Alex Rotny darüber gesprochen.
Mit dem Deinem Mitinitiator.
Genau, mit dem ich das dann mitinitiiert habe. Und ja, hatte dann schon irgendwie Gedanken und dann habe ich am Samstag, irgendwann am Wochenende, habe ich halt dann einmal so durchgescrollt, habe gesehen, Volksbegehren kann man ja auch damit unterschreiben. Das ist ja irrsinnig einfach. Es gibt ja eigentlich wenig Barriere, sagen wir es mal so. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt machen wir das.
Gut, und jetzt muss man dazu sagen, unterschreiben können das natürlich, das ist, liegt in der Natur der Sache, in dem Fall nur Österreicher und Österreicherinnen. Wahlberechtigte Österreicher. Das heißt, das ist nichts, wo jetzt die Deutschen und die Schweizer mitmachen können. Dafür können alle mitmachen in Österreich, die jetzt zuhören, die haben den Link dabei. Und wenn jetzt wir genügend zusammenfinden, dann schaffen wir es vielleicht mit dem Podcast schon über diese 9000er Schwelle. Ich meine, es ist ein hochgestecktes Ziel, aber, ne?
Ja, jetzt haben wir die höchste Reichweite, die wir bis jetzt hatten. Also wir haben schon an Podcast teilgenommen und wir haben natürlich auch schon Berichterstattung in Zeitungen gehabt. Das hat auch damals einen großen Schub gebracht, muss ich sagen.
Ich habe es auch schon auf Twitter und so geteilt. Also genau, es ist jetzt nicht unbekannt, dass es das gibt.
Ja, also das ist so ein bisschen, gerade in diesen sozialen Medien, ich habe den Eindruck, heute wird alles ein bisschen schneller. Es gibt recht viel Strohfeuer, ja. Da hast du recht schnell viele Klicks und es wird auch kommentiert. Ich glaube, wir haben ja auch in diesem Standardartikel hatten wir ja dann, ich glaube, 1700 Kommentare, die in Standardmanier halt ein bisschen ausgefallen sind.
Gut, ich meine, Standardkommentare sind auch so ein bisschen, die, was Bitcoin betrifft, immer der Lackmustest, wo stehen wir wirklich?
Ja, ich muss sagen, den Alex hat es ein bisschen mehr gestört, dass die so negativ waren. Ich fand es interessant, dass mich das überhaupt nicht gestört hat. Ich bin eigentlich schon ein Mensch, der schon empfindlich ist, ein bisschen auf Negativität, habe ich gedacht. Aber im Gegenteil, mich hat es angespornt. Man hat ja auch an den Kommentaren gesehen, dass wir noch einen weiten Weg haben, was natürlich das Wissen um das ganze Thema betrifft. Ja, und das hat uns zusätzlich dann auch angespornt.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass auch Ablehnung und auch negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Ja. Also das Thema Bitcoin ist ein Thema, bei dem oft Meinungen kommen und bei dem oft Menschen dem Thema Energie geben, aber auch in Ablehnung. Ist auch in Ordnung.
Ja, also wir sind ohnehin ineinander, also ja, es war wahrscheinlich immer schon ähnlich. Meinung hat man schnell, ja, und man kann auch sehr gut über Dinge schimpfen, wo man wenig weiß. Wahrscheinlich am besten eigentlich über diese Dinge.
Ja.
Ja. Dazu muss man natürlich sich auch immer wieder überlegen, dass wir natürlich auch in gewisser Weise in einer Bubble sind. Ja. Also jetzt zum Beispiel ein Bitcoin-Podcast, der natürlich abgegrenzt ist, da reicht man wahrscheinlich schon immer mehr Menschen. Also deine Zahlen steigen ja auch immer. Aber das sind natürlich Leute, die schon in dem Thema drin sind, die sich dafür interessieren. Und was natürlich auch das Ziel des Volksbegehrens ist, dem auch ein bisschen dem einen offiziellen Touch zu geben, Aufmerksamkeit zu bekommen und vor allem auch die Möglichkeit zu bekommen, in den Massenmedien darüber aufzuklären. Der nächste Hype wird kommen und da wollen wir das Feld nicht einfach nur den Altcoin-Schillern überlassen und den Leuten, die da immer herauf auf das Mikrofon geholt werden oder sogenannte Wirtschaftsprofessoren, die sich keine 10 Stunden mit Bitcoin beschäftigt haben, aber sehr viel drüber sprechen möchten.
Ja, ich meine, es wäre nicht schlecht, wenn zum Beispiel der ORF dann bei euch nachfragt und oder zum Beispiel auch bei mir, weiß ich, soweit möchte ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Du meinst, also der nächste Hype wird kommen und du gehst davon aus, dass man, wenn man sich vorher schon positioniert hat mit dem Thema, dass man dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt natürlich.
Auf jeden Fall, dass man sich da auf das Feld einfach setzt. Also ich muss sagen, ich habe mich eigentlich auch mit sozialen Medien noch überhaupt vorher gar nicht beschäftigt. Für mich war das eigentlich immer ein Kraus. Mhm. Ja, es ist eigentlich jetzt, wo ich jetzt auch da mehr Accounts natürlich habe.
Ist immer noch ein Graus, ne?
Ist immer noch ein Graus, ja. Ist eigentlich noch grauslicher eigentlich. Aber ich war doch ein bisschen mehr versteckt, weißt du, ich bin halt so typischer Österreicher, auch in so einer Familie ein bisschen aufgewachsen, so ja nicht anecken und du könntest ja noch was brauchen und solche Sachen. Aber ich habe jetzt eigentlich für mich entschieden, das will ich nicht mehr. Wir reden alle von freier Meinungsäußerung und wenn ich mich schon selbst zensiere, na, was soll denn das werden? Mhm. Ja, also...
Und Bitcoin ist für dich das richtige Thema, um quasi da auszubrechen?
Naja, es ist ein Thema, gerade wie darüber Bericht erstattet wird, ne? die ärgert mich nun mal. Mhm. Ja, die aktiviert mich auch natürlich emotional. Ja, zum anderen merke ich, da kann ich was beitragen. Okay, es ist nicht so, wie die behaupten. Ne? Es gibt ja viele Leute, denen man da, sagen wir mal, die man halt befragt, aber die haben halt wenig Ahnung. Und wie gesagt, deswegen haben wir gesagt, wir müssen uns da auch hinstellen. Es gibt genug Platz noch.
Wer bist denn du, Christian?
Also ich kann dir sagen, zu meiner Ausbildung, ich habe Maschinenbau studiert an der TU Wien. Ich bin in Wien geboren auch, aber habe immer in Klosternabrück gelebt. Und Ich bin bei den Pfadfindern aktiv. Da bin ich seit, ich glaube, seitdem ich 9 bin, bin ich eingestiegen. Hat mir damals eigentlich sehr viel gebracht für mein Leben und habe mich auch als Jugendführer da engagiert, 10 Jahre lang, 10- bis 13-Jährige. Also jetzt darf man nicht mehr Jugendführer sagen. Das ist auch so ein Thema. Jugendleiter oder LeiterInnen muss es heißen.
Okay. Hat sich das in der Zeit gewandelt? Oder wie? Ich war bei der Jungschar.
Ah, cool.
Was bist du für ein Jahrgang?
86.
Ich bin 83. Ich komme aus Berchtesdorf, du kommst aus Klosterneuburg. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ja, das eine ist nördlich von Wien, das andere ist von südlich von Wien. Ne? Also für alle, die uns jetzt zuhören in Deutschland oder in der Schweiz.
Ja, aber mit Jugendarbeit habe ich jetzt weniger zu tun. Ich mache, glaube ich, jetzt eh schon seit nahezu 10 Jahren mehr so organisatorische Tätigkeiten, also Aufsichtsrat, also dass wir genug Geld haben, dass uns die Bude nicht zusammenbricht, solche Themen, ja.
Haben die Pfadfinder schon Bitcoin?
Mir ist es nicht bekannt.
Hast du noch nicht eingesetzt?
Noch nicht eingesetzt, aber ich habe mir überlegt, wir machen natürlich Vereinsfeste und wir haben es jetzt geschafft, kontaktlose Zahlungen natürlich auch zu akzeptieren. Mit so einem Gerät kriegt man ja auch recht günstig, dass das gleich aufs Konto überwiesen wird, mit einer Sammelüberweisung dann am Ende vom Tag. Und es wäre überhaupt kein Problem, eigentlich auch Lightning-Zahlungen zu akzeptieren. Also das habe ich eigentlich vor jetzt. Dann im September haben wir immer ein großes Fest und im November haben wir auch einen Glühweinstand. Mhm. Da wird sich das anbieten, ja.
Okay, du hast Maschinenbau studiert und was machst du beruflich?
Ich bin im Automotive-Sektor zuständig und zwar für elektrische Antriebe, Softwareentwicklung, Projektleitung. Das ist mein derzeitiger Job. Allerdings habe ich jetzt auch einen Jobwechsel vor mir. Ich wechsle wieder auf die Universität für eine Forschungsstelle, auf die Technische Universität Wien.
Okay.
Es hat sich jetzt viel bei mir verändert. Also was ich jetzt auch gegenwärtig mache, ist ein MBA-Studium. Und vielleicht hat mich das auch ein bisschen so aktiviert in die Richtung. Das ist ein sehr motivierendes MBA-Studium, muss ich sagen, also auch mit einer kalifornischen Universität. Und da hat man auch gemerkt, also entweder liegt es daran, dass es ein MBA-Studium ist, oder es liegt daran, dass das Kalifornier sind. Das ist ein bisschen ein anderer Zugang, muss ich sagen. Es ist natürlich eine soziale Wissenschaft, es ist keine Technik, keine Naturwissenschaft.
Du meinst keine richtige Wissenschaft?
Ja, das habe ich so nicht gesagt.
Naja, aber
eine soziale Wissenschaft, das ist anders auf jeden Fall. Ja, kein Ex,
wenn man so. Bist du in Stanford oder wie?
Nein, das ist bei Thousand Oaks, das ist nördlich von Los Angeles. Okay. Jetzt bin ich glaube ich, dann 3 Wochen in Kalifornien, geht die los. Dann im Mai, ja.
Das ist ein
Abschluss, ja.
Aber das heißt, das ist nicht eine reine Online-Geschichte, sondern das schon wirklich mit.
Ja, Präsenz, also die kalifornischen Professoren kommen her.
Aha.
Ist ein Programm, das wird hier angeboten von einem Verein, ja.
Aber wie kommt man dazu, wenn man ein MBA-Studium macht, dann wieder in die Forschung und auf die Uni zurückzugehen?
Witzig, fragt mich jeder. Haben Sie mich auf der Uni gefragt? Es ist das mit der Forschungsstelle auf der Uni, das ist immer ein Thema für mich gewesen. Das wollte ich schon lange machen. Mein Job ist halt jetzt immer mehr in die Verwaltung hineingegangen, muss man sagen. Und auch, ich sage auch immer, suffisant, oder dass mein Job 90% Psychologie ist an manchen Tagen. Aber ich will das jetzt eigentlich noch machen in meinem Leben. Ich will wieder ein bisschen mehr Technik machen. Oder ich will vor allem Technik machen. Das MBA-Studium, ja, das hat sich halt auch so ergeben. Da habe ich ein Stipendium bekommen. Ich fand es interessant, wie das präsentiert worden ist. Und das hat mir jetzt eigentlich auch viel gegeben Richtung Motivation. Vielleicht auch das Bitcoin-Volksbegehren wäre vielleicht auch ohne dem nicht gleich entstanden, ja. Man hat ja jetzt so im Kopf vielleicht so sektierende Amerikaner, die einen motivieren. Aber so ist es nicht.
Es ist einfach dieses Ausbrechen aus der eigenen Komfortzone.
Ausbrechen, oder? Entdecke dich. Okay, was hast du für Ideen? Auch, es ist ein MBA-Studium, das heißt, es geht auch ganz viel. Okay, was hast du für Ideen? Business Case und solche Themen. Und da kommen dann halt auch so Überlegungen wie, ich könnte ja auch ein Bitcoin-Volksbegehren machen.
Also, ich meine, es gibt für diesen Podcast, wo du heute sitzt, gibt es auch eine ganz kleine California Connection. Ich war ja lange bei der Presse war der Tageszeitungsjournalist, super Komfort, super Job, aber halt wusste, okay, Zeitung ist jetzt nicht unbedingt die Zukunftstechnologie schlechthin. Ne? Also das ist jetzt, und da gab es eine Pressereise in Silicon Valley und zwar organisiert von der Wirtschaftskammer. So muss man sich vorstellen, die österreichische Wirtschaftskammer und Silicon Valley, das ist so, wie wenn Feuer auf Eis trifft. Ja? Wobei man da fairerweise dazu sagen muss, die haben vor Ort auch ein Büro und die Leute, die dort sind, die sind echt, echt cool und echt fit. Und ich war damals aber mit einer Reise mit, das war nicht die Wirtschaftskammer selber, sondern quasi das war für Universitäten eigentlich gedacht. Das war quasi, was man so FHs und Uni-Professoren, wir waren auch in Stanford zum Beispiel und haben uns aber auch viele Startups angeschaut, manchmal mit Österreich-Bezug, manchmal ohne. Und das war einfach spannend zu sehen, junge Leute, Aufbruch, Optimismus, die wollen was, die machen was und der Kontrast zu meinem Leben. Ne? Ja. Und das hat mich dann auch dazu geführt, mir darüber Gedanken zu machen, was könnte ich eigentlich anderes machen. Und dann bin ich von der Presse weg und habe mit einer Zwischenstation bin ich dann in der Selbstständigkeit gelandet. Ja? Und Bitcoin ist natürlich dafür perfekt, weil das motiviert und ist ein super Thema und es führt zur Selbstständigkeit im Denken. Wie bist du bei Bitcoin gelandet?
Ja, da kann ich vielleicht auch noch ein bisschen ausholen. Ich glaube, das erste Mal habe ich davon gehört, da war es bei $10, ja, so in dem Range. Und habe da eigentlich von Leuten gehört, also von Informatikern natürlich. Ich glaube, die waren am ersten dran.
Ja, logisch. Ja,
am Anfang.
Die haben sie auch erfunden.
Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Ja. Ja, also höchstwahrscheinlich. Also Satoshi ist natürlich ein Coder, ist vielleicht also Programmierer und höchstwahrscheinlich auch sehr viel wirtschaftlicher Hintergrund, ja. Ja, aber ich habe eigentlich schon sehr gute Infos bekommen. Ja, also zum Teil besser, als man heute das initial, glaube ich, Leuten vorstellt. Also da war wirklich okay, das ist ein Zahlungssystem, das ist abgesichert mit der Rechenleistung der Teilnehmer und halt kryptografisch abgesichert und ist mir schon erklärt worden, Private Key und Public Key, all diese Themen. Und mir ist das auch schon so erklärt worden, ja, quasi mit wie eine Paper Wallet. Na, das war, glaube ich, damals auch schon üblich, dass man sich das einfach aufgeschrieben hat, es sind ja nicht viele Zeichen, ne? seinen Private Key. Und das funktioniert. Und
damals noch ohne Seed Phrase, ne? Damals musste man auch den Private Key an sich aufschreiben.
Ja, ich glaube, ja. Da waren die ganzen Applikationen noch nicht zu entwickeln, ja dafür. Meine erste Reaktion war, das ist ein Blödsinn, das kann nicht funktionieren. Jedes Netzwerk kann gehackt werden, ja. Und dann habe ich mich eigentlich kaum mehr damit beschäftigt. Es kam dann eigentlich erst wieder in der Phase, wie die meisten Menschen, wenn es um Investition geht, ja, also bei dem Corona-Crash, da habe ich mich schon vorbereitet, Aktien zu kaufen oder ETFs, ja, und habe dann halt ins fallende Messer reingekauft und habe zu früh gekauft. Und also
wie Moment, ganz kurz, du warst damals schon mental dabei, dir über Gedanken zu machen oder du hast gesagt, beim nächsten Crash kaufe ich?
Ich war in einer Phase, wo ich mich informiert habe. Also ich habe nicht wirklich auf den Crash gewartet. Er kam. Ja. Er kam, bevor ich warten konnte.
Der ja kam und dann hast du gedacht, dann ist es 10% runtergegangen und hast gedacht, super, jetzt kaufe ich. So. Und dann hast du wie du gerade gesagt hast, ins fallende Messer gegriffen. Ja, haben wir alle schon.
Wie ist so schön, da habe ich ein bisschen Glück gehabt, aber natürlich noch sehr zaghaft investiert. Also ich bin da jetzt nicht, also vermögend bin ich da jetzt nicht geworden, aber zumindest waren es dann meine ersten Berührungspunkte mit größeren Investitionen. Und habe mich halt schon immer viel mehr mit Investitionen beschäftigt, auch mit Gold und all diesen Themen. Und natürlich auch mit, ich muss ganz offen sagen, Kryptowährungen. Und ich muss auch ganz offen sagen, das erste, was ich gekauft habe, war nicht Bitcoin.
Ja. Sondern?
Ich will keine Werbung dafür machen.
Aber das wäre schon interessant, oder?
Ich sag's dir gerne, ja, das war Zcash. Und zwar ist das
ach so,
auch,
ja.
Auf Empfehlung eines Freundes, der sich sehr viel mit Privacy beschäftigt und der gemeint hat, okay, Bitcoin ist tot, kauf lieber Zcash.
So das ist interessant, weil das ist sozusagen die wie soll ich sagen, ich sage immer, Altcoins sind ja nichts anderes als die Monetisierung von oberflächlichen Argumenten gegen Bitcoin. Und einige kaufen dann Ethereum oder solche, weil dann kann man ja was damit machen, Smart Contracts oder was auch immer. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, ich kaufe das, was anonymer ist. Ich kaufe Zcash oder Monero oder so. Ja? Und du bist bei Zcash gelandet. Ich finde, deswegen wollte ich es wissen. Also du kannst ja, das ist ja keine Werbung.
Ja, technisch ist es ja gar nicht mehr so uninteressant, also mit den Zero Knowledge Proof und solchen Dingen. Allerdings dazumals habe ich auch noch dann überlegt, okay, kaufe ich ein bisschen Bitcoin, ist ja das Größte und so, habe ich dann auch gemacht und da war ich sogar noch so ahnungslos, da habe ich Leute gefragt, die sich ausgekannt haben oder die geglaubt haben, sich auszukennen, was soll ich denn jetzt kaufen, Bitcoin oder Bitcoin Cash? Was ist denn da der Unterschied? Mhm. Ja, und das bringt mir auch wieder ein bisschen Demut, ja, vor allem wenn ich das Leuten erklären soll. Die sind da komplett blank und ich war auch mal komplett blank. Ja, also jetzt heute kommt mir keine Millisekunde in die Idee, dass ich Bitcoin Cash kaufe. Ne? Und dann immer mehr informiert natürlich, Bücher gelesen zum Thema Bitcoin, die Klassiker, die wir dann natürlich haben. Podcasts, sehr viel. Ich bin Gott sei Dank sehr früh dann auch zum Roman gekommen, zum Blog-Trainer. Das hat mich sicher auch vor den ein oder anderen Thema bewahrt, ja, oder der falschen, sagen wir mal, dem falschen Abbiege, von der falschen Abbiege.
Ich verstehe, was du meinst. Wie gesagt, ich rede ganz offen darüber, dass ich sehr viel Zeit und Energie und Geld mit Shitcoins verschwendet habe. Das ist auch eine Frage der Phase. 2020 gab es die Informationen schon. als ich damit ernsthaft angefangen habe, so 2016, 17, war es echt dünn. Ja, da war es echt dünn an quasi diese Abgrenzung. Ne? Heute hast du ein US-Bitcoin-Reserve und eine Krypto-Stockpile und das ist klar getrennt. Aber damals, du hast es ja nicht mal wissen können. Also da war es so offen. Viele von den frühen Bitcoinern haben herumexperimentiert mit den verschiedensten Coins. Also ich möchte auch niemandem einen Vorwurf machen, ehrlich gesagt.
Ja, aber es wird wiederkommen. Wie gesagt, der Hype kommt und dann werden sich natürlich wieder diese Marketingabteilungen dieser großen Unternehmen oder Foundations halt wieder auch positionieren und der Leute ein bisschen oder ein bisschen viel abzocken.
Ja. Okay. Also gut. Also das heißt, die Botschaft ist jetzt klar und natürlich auch, wenn man nach außen hin vertritt, das Bitcoin-Volksbegehren ist ja nicht das Krypto-Volksbegehren und nicht das Blockchain-Volksbegehren, sondern das Bitcoin-Volksbegehren. Wäre auch vor 4 Jahren gar nicht möglich gewesen, einfach vom Verständnis her. Gut, also das heißt, du bist dann da langsam hineingewachsen sozusagen.
Ja, langsam vorsichtig.
Und wie ist das dann weitergegangen? Also wie bist du dann vom langsam vorsichtig reinwachsen bis zum Bitcoin-Volksbegehren, muss es ja einen Weg geben?
Naja, es ist irgendwie so ein Selbstläufer. Du merkst, okay, da ist was, die Leute kennen sich nicht aus und es ist ein extrem breites Thema. Das ist auch etwas, was ich gerne erwähne. Es ist vor allem so ein vielseitiges Thema. Du musst dich mit Volkswirtschaftslehre beschäftigen, du beschäftigst dich mit Geschichte. Die Geschichte wirklich der letzten 50, also Menschen verwenden ja Geld oder geldähnliche Dinge seit Tausenden von Jahren, wahrscheinlich länger als die Schrift. Ja. Und da gibt es extrem viel spannende Seiten davon. Geschichte ist auch so ein Thema, für das ich mich sehr interessiere. Auch prinzipiell Herrschaftsformen. Ne? Geld und Herrschaft hängt ja auch stark zusammen. Es gab auch schon Herrschaftssysteme ohne Geld, also soweit ich weiß, haben die alten Ägypter kein Geld verwendet oder halt auch wieder später. Da sind halt die Leute wahrscheinlich mit Säcken Getreide bezahlt worden oder Bier, ja, auch wichtig. Aber da gibt es natürlich auch einen Pharao, der anschafft, dann gibt es natürlich darunter hohe Priester, die da auch ganz gut von diesem System profitieren und dann schafft man es irgendwie, da hunderttausende Leute zu motivieren, eine 136 Meter Pyramide in die Wüste zu stellen.
Gut, ich meine, da gibt es ja, ist ja heute das Thema Nummer 1 im Internet, ist, wie haben die das wirklich gemacht und Aliens, ne? Das lassen wir jetzt. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ja. Ich finde es nur witzig, jetzt alle reden über die Ägypter und wie ist das Göbekli-Temple und das habe ich gestern erst wieder gehört, das war angeblich Noah mit seiner Arche, was auch immer. Ja, also, ich möchte darauf auch was hinaus, weil ich mir denke, oder die Frage möchte ich dir auch provokant stellen. Ja. Wenn du dich schon quasi für Bitcoin entschieden hast, auch aus technischer Perspektive und auch investiert bist und so weiter, besteht dann nicht die Gefahr, dass du quasi auch dein Geschichtsstudium stark gebiased ist, dass du quasi nur nach Bestätigung eigentlich suchst für deine eigenen Theorien?
Absolut, ist es zweifelsohne. Ja. Ich merke es auch natürlich was ich auswähle, natürlich an Büchern zu dem Thema. Ja. Natürlich, der Algorithmus ist dann natürlich auch wieder ein Problem. Ich habe vorher kurz erwähnt, die Social-Media-Themen. Da wird mir eigentlich auch schlecht, was mir da eigentlich gleich vorgeschlagen wird. Ja, also es ist auch gerade vor Wahlen scheinbar. Also man versucht die Leute da schon auch emotional zu holen.
Ja, ganz übel. Es ist generell, also ich bin jetzt wieder in einer Phase, wo ich mich von Twitter zum Beispiel komplett fernhalte, ja, wegen dieser emotionalen Geschichten, die dort sich abspielen.
Ja, aber man muss dann schon wieder die paar Schritte auch wieder zurückgehen. Wichtig wäre, das sagt man ja auch gerne in dem Space, dass wir gute Kritiker haben. Dass wir gute Kritiker haben, die wirklich sagen, okay, das könnten die Probleme sein. Ja, also wie gesagt, ich habe vorher diese Wirtschaftsprofessoren erwähnt, die halt keine 10 Stunden Bitcoin angesehen haben. Und bei denen versteckt sich auch, die werden ja auch die ganze Zeit angerufen, vor die Kamera geholt, weil sie anscheinend Klicks generieren, weil sie halt energisch dagegen auftreten. Und was man ja auch gerne macht, ist Streitgespräche bringen auch Klicks.
Ja, ich weiß.
Kann man auch wieder emotional die Leute abholen. Wie begegnet man dem? Also ich begegne dem, also mit dem Bitcoin-Volksbegehren, weil ich mich da ja auch ein bisschen positioniere oder exponiere auch, kommen natürlich auch in der Arbeit oder auch von Freunden, Bekannten, kommen dann auch diese Fragen, naja, was ist, wenn das und das ist? Ja, da bin ich aber schon meistens viel weiter als die. Ne? Klar, dann versuche ich es ihnen aber auch zu erklären.
Aber ich glaube, die Fragen muss man trotzdem immer wieder erklären. Ja, also was ist das zum Beispiel? Was sind das zum Beispiel für Fragen?
Naja, wenn einer schon ein bisschen weiter ist, dann können natürlich kommen, also ganz, wenn die Leute ganz am Anfang sind, was ist, wenn der Strom ausfällt?
Genau. Ja,
Sonnensturm. Okay, wie oft haben wir das schon gehabt? Und da, glaube ich, haben wir ganz andere Probleme. Was ist, wenn, Quantencomputer, wenn die das knacken? Okay, die knacken dann am wahrscheinlichsten die ganz frühen Adressen. Ja. Wir hätten genug Zeit wahrscheinlich
umzusteigen.
Die ersten Adressen natürlich von Satoshi, wo er natürlich seine Coinbase-Transaktionen bekommen hat, die wären wahrscheinlich dann verloren oder könnten ausgegeben werden.
Außer Satoshi meldet sich und sagt, ich steige auch um. Ich meine, wissen wir ja nicht.
Zweifelig stark, ja. Aber wäre auch möglich.
Genau. Aber würde ja ganz kurz, wirklich nicht, dass wir da jetzt ins Detail gehen, aber so ein Umstieg auf eine quantenresistente Kryptografie würde ja nur bedeuten, dass wir quasi eigentlich die Gesamtmenge an Bitcoin einfach verknappen. In der neuen Bitcoin-Welt sind dann nur die umgestiegen sind. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedora ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedora.io.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, aber da könnte es natürlich zu Problemen kommen mit dem Konsens. Also es ist immer das, was dann halt die Nodes akzeptieren.
Ja, klar.
Oder was halt die Miner dann, auf was die gehen, alle die Netzwerkteilnehmer. Es wäre eine Möglichkeit natürlich, wenn wir sagen, okay,
die könnten aber nicht auf die gehen, auf die könnten ja nicht wirklich seriös auf die gehen, die dann quantenmäßig geknackt sind. Aber gut, ich wollte jetzt eigentlich nicht so kompliziert werden.
Nein, aber ja, das ist natürlich so ein Thema. Viele YouTuber scheuen sich davor, weil das natürlich auf den Algorithmus wieder ein Problem ist, wenn man zu sehr in die Technik geht. Mhm. Aber ich glaube, dann gibt es da für das gibt es natürlich dann auch eine Schiene. Ja, dann mache ich halt eine Marktnische. Ja.
Also ich schaue mich nicht davor, weil das für einen Algorithmus schlecht ist. Ich schaue mich davor, weil ich mich nicht auskenne. Mhm. Also ich muss mich da ganz langsam vorarbeiten, weil ich nicht seriös darüber reden kann. Über Ökonomie zu reden ist immer einfach, weil es eben nicht, weil es von Haus aus nicht wahnsinnig wissenschaftlich ist. Ne? Also weil es keine wahre und falsche Antwort gibt. Das ist alles nur ein Schreiduell.
Ja, das ist dann, also was du da jetzt erwähnt, das ist natürlich ein spieltheoretisches Thema. Ja,
Quantentheorie wieder.
Nein, nicht die Quantentheorie. Also wenn wir wirklich in großer Zahl Quantencomputer hätten und den Algorithmus knacken, also den auch Bitcoin verwendet zum Absichern, dann ist halt, wie gesagt, die Frage, zu was entscheiden sich die Netzwerkteilnehmer. Netzwerkteilnehmer können natürlich das Bitcoin-Netzwerk auch updaten. Wir können noch auf andere Algorithmen wechseln, die quantensicher sind. Aber da muss es dann halt einen Konsens geben. Es wird dann auch eine Hardfork geben und eine wird bestehen bleiben. Also eine wird mehr Teilnehmer aggregieren und die anderen, die werden zu größeren wechseln und werden die, du hast ja dann Zugriff zu beiden quasi Coins.
Und der Punkt ist doch der.
Du kannst ja die alten, die du nicht möchtest, verkaufen, um die du möchtest zu kaufen.
Und das ist ähnlich wie mit der Hardfork von Bitcoin Cash. Also eine ähnliche Situation. Ich habe das damals mitgemacht auch, ohne mich ernsthaft mit dem ganzen Debatte zu beschäftigen. Also ich hatte halt schon irgendwo Bitcoin und habe dann plötzlich zwei Bitcoin gehabt. Ja? Also nicht zwei Bitcoin, sondern zwei verschiedene Bitcoin-Sorten. Aber im Grunde, die Frage war ja, was sind sozusagen die Einwände und die Fragen, die Menschen haben, was Bitcoin grundsätzlich betrifft. Da hast du gesagt, okay, Stromausfall, Feuersturm, Quantencomputer. Ja? Und dann ist es schon interessant, dass das die Dinge sind, die den Menschen einfallen. Einerseits Punkt 1, und das finde ich eigentlich smart, es sind alles technische Fragen. Es ist also nicht, der Einwand ist nicht ein ökonomischer, sondern ein technischer. Und das ist, glaube ich, interessant, weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass Bitcoin technisch funktioniert. Und das musst du dir ja auch angesehen haben als Techniker, oder?
Ja, also ich bin wie gesagt, ich bin Maschinenbauer, hat natürlich auch sehr viel mit Mathematik, Physik und dergleichen zu tun. Bin kein Informatiker, aber ich bin natürlich auch durch die Arbeit natürlich und es ist halt, ich verwehre mich ja nicht gegen diese Fakultäten. Ich finde, bin eigentlich ein ganz großer Feind davon. Also wenn ich jetzt sage, ich habe Maschinenbau studiert, dann ist meine Aufgabe, dass Maschinen funktionieren.
Ja.
Und wenn ich die kontrollieren und steuern muss mit Informatik, dann lerne ich das. Ja. Und in dieser Zeit sind wir natürlich. Und
Bitcoin ist ja auch eine Maschine.
Ja, kannst du auch so sagen, ja, sicher.
Aber funktioniert...
Viele sagen eine Wahrheitsmaschine, ja.
Warum?
Warum die das sagen, ich verwende das nicht. Viele sagen, die Wahrheit ist nur dort. Es ist zumindest ein Konsens. Und ich glaube, es ist, gerade wenn man sich auf ein Geldsystem einigen muss, fällt mir keine bessere Lösung ein. Die Lösung, die wir bis jetzt hatten, waren einfach vertrauenswürdige Zentralbanken. Ja.
Und Entschuldigung, wenn ich kurz lachen muss.
Ich lache nur gerne.
Ich muss kurz.
Ja, das ist auch das, woran viele Ökonomen glauben. Also gestern habe ich wieder erst ein Video von Hans-Werner Sinn gesehen, den ich auch sehr schätze. Nur bei Bitcoin hält er sich sehr zurück, meint halt auch, also eine Schattenwährung, das ist das Letzte, glaube ich, was ich von ihm weiß zu dem Thema. Es würde mich sehr, den könntest du vielleicht auch mal einladen, ich weiß nicht, ob er kommen will. Ja.
Weißt du, das Problem ist, ich weiß, ja, das ist wie mit den Streitduellen. Ich könnte auch jede Woche hier hinsetzen und mich mit irgendeinem Bitcoin-Gegner streiten und die Leute würden es lieben und ja. Erkenntnisgewinn ist gering, ja, und bei Leuten wie dem Sinn, oder da Dings, weil wer kennst du Andreas Beck zum Beispiel?
Ah,
ja, genau. Andreas Beck ist auch so ein Fall, habe ich mir letztens angesehen. Ja, der sagt, ja, Bitcoin ist ja nur ein Pyramidenspiel, weil wenn du musst immer das bekommen, was da vorher reingezahlt hat. In Wahrheit geht es um Folgendes: Diese Leute, egal ob sie Ökonomen sind oder Investmentgurus, ja, die sehen in Bitcoin eine Bedrohung für ihren Status und ihr Geschäft. Ja, oder die Goldbugs, die Gold verkaufen. Ja, die wollen nicht, dass du Bitcoin kaufst, die wollen, dass du Gold kaufst. Der Herr Beck will nicht, dass du Bitcoin kaufst, der will, dass du seinen Fonds kaufst. Der underperformt zwar den Index, aber da hat er dann eine Erklärung dafür. So,
ja.
Ja? Der Sinn will nicht, dass du Bitcoin als Lösung siehst, weil auf dem Gebiet ist er kein Experte und jetzt wird er auch nicht mehr werden. Das heißt, er wird nicht von den Bitcoinern, die werden ihn nicht akzeptieren als Experten. Er ist Experte auf der, der Euro ist ein Schaß, ich habe irgendwelche Ideen, aber genau kann ich es nicht formulieren, aber lad mich trotzdem ein, so, da ist er Experte. Ja? Und so hat jeder seine eigene Perspektive. Ja, mein blinder Fleck ist dann wiederum, dass ich sage, ich habe für euch immer eine Antwort. Das ist auch das, du hast gesagt, die Wahrheitsmaschine. Ich habe das oft, dass mich Freunde fragen, außerhalb von Bitcoin, ich sage, ja, auf was kann man sich denn heute noch verlassen? Ja? Sage ich Bitcoin. Ja, du immer mit deinem Bitcoin. Ja, weißt du, aber ich bin auch auf diesen Schluss gekommen. Also wie ist sein Name? Der Knut van Holm, den kennst du vielleicht. Der sagt immer, everything's a scam, außer Bitcoin. Ja, und irgendwo stimmt's. Bitcoin als Wahrheitsmaschine, als Maschine, solange es funktioniert, ist überprüfbar und verlässlich.
Auf jeden Fall, ja. Also da muss ich nochmal zurückkommen, genau. Was du gesagt hast, natürlich, ich muss mir natürlich auch anschauen, wo kommen diese Leute her, wo sind sie Experten, ja. Natürlich sind die auch gebiased. Und du hast diesen Bias ja auch bei mir jetzt angesprochen.
Wir haben alle einen Bias.
Ganz genau. Und deswegen muss man ja auch, wenn man was lernen will, ja, da muss man ja auch mit einer Neugier rangehen. Ja, das stört mich natürlich bei den Professoren, die sie da immer vors Mikrofon holen. Ja, als Professor, das ist alles vielleicht noch so antiquiert, da will man diesen alten weißhaarigen Mann,
Mit
Büchern im Hintergrund, der alles weiß. Ja, gerade bei den Wirtschaftsprofessoren auch gerne Leute, die zwei Zahlen dividieren können und das Ergebnis nach sich selber benennen, kommt ja auch häufig vor. Ganz tolle Wissenschaft. Und die haben natürlich auch Interessen, ja. Aber ich meine, wenn ich ein Professor bin, dann muss ich eigentlich ein Profi-Student sein. Dann möchte ich Wissen generieren. Dann darf ich keine volle Flasche sein, sondern da muss in der Flasche noch ein bisschen Platz sein, ja, für neues Wissen. Ja.
Das ist spannend, ja.
Und ja, das werden auch die eigentlich, die langfristig sein, die erfolgreich sind und neues Wissen auch entdecken.
Und da möchte ich jetzt ganz kurz zurück zu dem, was du vorher gesagt hast, mit den Fragestellungen, mit denen du konfrontiert wirst, weil Feuersturm, Blackout, Quantencomputer, ja, das sind immer so ultra absolute Dinge. Also das ist so, wie zu, weil mit demselben Argument könntest du sagen, wozu gehst du überhaupt noch arbeiten? Ne? Ja. Also wenn der Feuersturm oder der Quantencomputer kommt, wird der auch dein gesamtes Leben so dermaßen aus den Angeln heben, da brauchst du eigentlich in der Früh gar nicht mehr aufstehen. Aber das verwenden Menschen als Argument, warum sie nicht Bitcoin sich damit beschäftigen. Von Kaufen rede ich einfach gar nicht.
Naja, du willst dich ja selbst irgendwie, du willst dich ja selbst nicht falsifizieren. Du müsstest dir ja eingestehen, dass du da irgendwas nicht weißt. Ja. Ich habe es ja immer schon gewusst. Ja. Ich weiß, wie das Leben rennt. Das kann nur so funktionieren. Das schaue ich mir gar nicht an. Wo ich keine Ahnung habe, das schaue ich mir gar nicht an, weil es Blödsinn ist. Ja. Ich müsste Zeit aufwenden, um es mir anzusehen. Ich müsste nachher draufkommen. Ich hatte Unrecht und solche Themen. Ja.
Und das ist es vielleicht, weil wir müssen als Bitcoiner zumindest uns eingestehen, dass wir nicht wissen, wie es rennt. Wir wissen auch nicht, wo es hinlaufen wird. Das wissen wir einfach nicht.
Absolut. Und ich finde, es motiviert mich halt so diese, wie man so schön sagt, diese Reise im Kaninchenbau, heißt es ja immer gerne. Ja. Ich habe erwähnt, diese vielen verschiedenen Fakultäten, und allein dadurch, dass ich mich mit diesen Dingen beschäftige, motiviert mich so stark. Ich lerne ständig neue Dinge. Ich spüre mich selber einfach wieder viel mehr, ja, anstatt einer stupiden Tätigkeit nachzugehen. Ja. Das ist etwas, wenn man selber bei sich entdeckt, okay, da gibt es ein Wachstum. Ja, ich lerne neue Leute kennen. Ja, Leute wollen mich interviewen. Ja, ist ja auch eine schöne Sache. Ja. Und alles, ja, weil ich da, keine Ahnung, ein Volksbegehren gestartet habe mit dem Alex. Es war aber auch nicht, muss ich sagen, es war nicht wirklich schwer. Ja, und
da kommen wir jetzt gleich dazu. Ich habe ja so den einen oder anderen Kontakt in der österreichischen Politik und in der österreichischen Verwaltung, und ich weiß auch, dass es dort Bitcoiner gibt. Ja? Und wenn immer was Großes, ich weiß noch, ich habe mal eine SMS verschickt, als El Salvador angefangen hat, habe ich jemandem gesagt, der Kontakte zur Regierung hat, habe ich gesagt, jetzt müsst ihr endlich Bitcoin kaufen. Ist nicht passiert. Jetzt ist Bitcoin teurer geworden als seitdem. Was sind denn die Forderungen des Volksbegehrens?
Ja, also zentral erster Punkt, der gleich anscheinend der radikalste ist, wie mir das oft gesagt wird, ist eben die Bitcoin-Reserve. Ja. Ich muss gleich dazu sagen, das Volksbegehren, es ist egal, ob man mich mag, ob man den Alex mag oder sonst was, es ist ein Text, ja, und dem kann man zustimmen oder auch nicht. Und in diesem Text steht auch in keiner Zeile drin, wie groß diese Reserve sein muss, ja.
Es kann ein Bitcoin sein, 0,1 Bitcoin sein.
Aber als Schlagzeile in einer Zeitung funktioniert das natürlich gleich super, wenn man eine Zahl hinschreiben kann. Ist ja auch bei den Videos immer sehr gerne. Preisprognosen, ja.
Genau. Hast du Preisprognosen, die ich
ja. Ja, genau. 3 Milliarden. Ja. Euro und 38 Cent. In 721 Tagen.
In Tagen? Ja. Nicht Jahren. Okay, gut. Aber zurück zum seriösen Bitcoin-Volksbegehren. Ja, Punkt 1 ist, die Republik Österreich soll eine strategische Bitcoin-Reserve anlegen. Habt ihr dieses Volksbegehren gestartet vor oder nachdem der Trump das gemacht hat?
Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, die ersten Entwürfe waren, glaube ich, noch im Wahlkampf. Ich glaube, da hat er es schon erwähnt gehabt. Ich glaube, diese Bitcoin-Reserve ist halt jetzt gerade so ein Schlagwort. Ich glaube, das hängt sehr viel mit Trump zusammen, dass der das eben auch aufs Tableau gebracht hat. Kann nicht mehr genau sagen.
Okay, aber das ist mal Punkt 1.
Ja. Gut. Und ja, ich meine, das muss auch nicht die Zentralbank kaufen, also die Nationalbank, die österreichische.
Das wird sie auch nicht.
Staat, nein, in keinster Weise. Aber der Staat Österreich besitzt ja viele Dinge. Ja, er besitzt Gold, Immobilien, Kunstwerke. Warum nicht Bitcoin auch? Mhm.
Ja, kann man eigentlich ins Museum stellen. Kannst einfach auch ins Kunsthistorische Museum, kannst einfach...
Ein Ledger, der wird dann vielleicht gestohlen, aber da muss man auch erst den PIN wissen.
Das soll ja vorkommen, dass aus dem Kunsthistorischen Museum Sachen gestohlen werden, ne?
Mhm. Ist aber wieder zurückgekommen.
Siehst du, vielleicht werden die Bitcoin auch zurückgeschickt. Gut, also nicht. Punkt 1. Strategische Reserve. Punkt 2.
Wir haben, ich glaube, das ist erst der dritte Punkt, aber das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Das ist die finanzielle Bildung. Mhm. Ja, ganz zentral. Wir haben jetzt eigentlich schon die meiste Zeit darüber gesprochen. Ja, ich glaube, das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage, dass wir rausgehen, dass wir den Leuten erklären, wie das funktioniert, dass wir ihre Fragen beantworten, dass wir ihre Neugier dafür wecken. Und auch, was du auch, glaube ich, vorher schon gesagt hast, es funktioniert ja. Es funktioniert ja, und die Leute bezahlen, ich glaube, Stand heute, über $90,000 für einen einzigen Bitcoin. Allein das sollte uns ja eigentlich schon sagen, okay, da ist ja was dran. Irgendwas muss da haben. Ja, und das Netzwerk funktioniert seit 16 Jahren. Schau es dir doch mal an.
Okay.
Finanzielle Bildung natürlich in Schulen, Universitäten, vielleicht auch von Externen, die in die Schulen kommen, Informationsmaterial bereitstellen.
Über Bitcoin? Oder generell übers Fiat-System?
Das ist, steht explizit so drin, auch über die Geldschöpfung natürlich. Mhm. Inflation, ganz zentrales Thema. Ich und der Alex hatten das einfach nicht in unserer Schulbildung.
Ja, niemand hatte das in der Schulbildung.
Aber wir verwenden Geld jeden Tag. Jede Transaktion, Beziehung außerhalb der Familie funktioniert damit. Wir gehen den ganzen Tag arbeiten dafür, wir zahlen Steuern. Abgabenquote habe ich heute nachgeschaut, glaube ich 45% in Österreich.
Und das ist noch schön gerechnet.
Und das reicht nicht aus. Es gibt trotzdem ein Riesendefizit. Also wäre es vielleicht mal schön, wenn der Staat Österreich vielleicht ein bisschen selber Geld hat und sich ein bisschen selber darum kümmert und das nicht nur anderen wegnimmt. Ja.
Das würde ich gerne so stehen lassen. Das würde ich auch unterschreiben in einem Volksbegehren und sonst wo. Die finanzielle Bildung ist natürlich katastrophal. Und es gibt immer wieder Initiativen für Finanzbildung, aber die wiederum geht dann nicht so weit, dass das Wort Bitcoin vorkommt. Also das ist dann wieder Aktien, ETFs, Inflation ist, wenn die Preise steigen, so auf dem Niveau.
Also, ja, na, mir fällt es auch ein, wenn jetzt zum Beispiel... ist auch ein Punkt natürlich, dass wir wieder die Behaltefrist einführen von einem Jahr.
Das ist ein Punkt, ja. Das
ist eine sehr wichtiger Punkt. Ist eine vorsichtige Forderung, weil man könnte ja auch reinschreiben, okay, Bitcoin ist Geld und soll kann überhaupt nicht versteuert werden. Aber ich glaube, bei Gold ist rein theoretisch auch so, dass ich, glaube ich, wenn ich es unter einem Jahr verkaufe, zahlen müsste.
Ja, die Steuer, dass in Österreich die Haltefrist abgeschafft wurde, ist eine Katastrophe, die leider Gottes auch von der... da geht es darum, dass der Staat gerne mehr Geld noch kassieren möchte. Ja. Und das auch, ja.
Wenn der Staat Geld haben möchte, dann muss er Bitcoin kaufen. Ja, das ist unsere
Punkt 1.
Und ich meine, so kann er, man sieht natürlich, wie ist das entstanden. Ne? Da gibt es was Neues, da kann ich Einnahmen generieren. Also schaue ich, dass ich das so schnell wie möglich besteuere. Das haben sie natürlich gemacht. Die Einnahmen sind sehr gering und sie werden auch immer gering bleiben, weil Leute werden dieses Geld nicht in Österreich versteuern.
Genau, sie werden es einfach behalten, weil das ist sowieso erstmal hodeln und dann mal schauen, bis das auch wieder abgeschafft wird. Also im Volksbegehren steht das ja drinnen, das wird und muss abgeschafft werden. Und ich meine, ich persönlich, aber da bin ich wiederum sozusagen fast schon radikal, ich bin grundsätzlich gegen Kapitalertragssteuer. Und zwar nicht nur für Bitcoin, sondern für alles andere auch. Aber wenn wir das als Spektrum sehen wollen, dann muss man Bitcoin so behandeln wie Gold und dann muss Bitcoin so wie Gold auch mit dieser Haltefrist von einem Jahr, passt das dann.
Ja, also wir möchten auch den Leuten sagen, dass es kein Spekulationsobjekt ist. Es ist ganz klar das härteste Asset, was wir haben, Bitcoin, und dementsprechend sollte es wie Geld behandelt werden, ja.
Gut, das sind jetzt schon, wenn ich jetzt richtig nachgerechnet habe, 3 oder 4 Punkte.
Ich glaube 3. Mhm. Wir haben natürlich die Freiheit im Umgang mit Bitcoin. Mhm. Prinzipiell haben wir die, aber die soll auch natürlich nachhaltig gesichert sein. Die Freiheit wird allerdings ja auch schon eingeschränkt durch diese Mikroregulierungen, zum Beispiel Mikroregulierung. Sie wird eingeschränkt durch die Steuerpflicht. Ja.
Sie wird eingeschränkt durch die Geldwäschegeschichten, wo du dann angeben musst, welche Wallet dir gehört, bevor du es dir vom Broker schicken lassen kannst.
Also Generalverdacht. Und das finden wir in keinster Weise in Ordnung. Ich meine, Leute, die keine Bitcoin haben, können halt salopp sagen, ja, ihr habt eh so viel Geld damit verdient oder ihr seid alle kriminell, können sie alles sagen, aber das sind wir nicht. Ich gehe ganz normal arbeiten, ich zahle sehr viel Steuern und ich möchte über das verfügen können und ich möchte nicht jemandem erklären müssen, dass ich nicht kriminell bin. Ja, das kommt in meinem Weltbild nicht vor.
Sind wir hundertprozentig einer Meinung, ja?
Ja. Genau, Freiheit im Umgang wird natürlich auch eingeschränkt, wie gesagt, durch die Steuerpflicht. Leute nehmen es dann vielleicht nicht von den Börsen runter, weil sie sagen, na, ich will das dann nicht alles wieder erklären müssen. Wenn ich es verkaufen will, lasse ich es lieber auf der Börse. Dann geht die Börse geht in Konkurs und alles ist weg. Mhm. Ja. Und das ist
natürlich. Weil Sondervermögen ist es ja nicht, ne?
Nein.
Das ist nicht so wie bei anderen.
Das ist nicht so wie bei ETFs, nein.
Ja.
Ist eine absolute Katastrophe. Ist natürlich auch sehr gut für die Börsen, wenn sie natürlich das Kapital bei sich haben. Ja. Davon leben ja natürlich auch Banken, dass Geld geborgt wird. Geld borgt,
Deswegen waren die großen Player oder der große Player natürlich nicht gegen die Haltefrist, sondern eher dafür. Ja. Ja, was ja ironisch ist, dass ab einer gewissen Größe bist du ja für mehr Regulierung und dafür ist quasi deine Konkurrenz schwieriger zu machen. Ja.
Aber es soll ein kleinteiliges System bleiben. Und das ist wenn du deine Hardware-Wallet hast, dann hast du, es gibt natürlich noch viele Bedrohungsszenarien. Jemand könnte über dir einbrechen und dich foltern. Ne? Gibt es natürlich aber auch Absicherungsmöglichkeiten, ne? Dass man zum Beispiel Multisig könntest du machen, du könntest das so machen, dass du, keine Ahnung, einen PIN aufgibst, dass du mehrere PINs hast, dass du den PIN aufgibst und da ist nur ein bisschen was oben.
Ich möchte auch appellieren, das ist immer der Moment, wo ich dann daran erinnere, dass ich zwar über Bitcoin rede, aber nicht wirklich viel Bitcoin besitze, weil ich erst zu spät eingestiegen bin, aber das ist gar nicht das Problem. Ich appelliere einfach an alle Menschen mit krimineller Energie, bitte, bevor ihr irgendwen foltert, launcht halt eine Shitcoin aus Dubai heraus. Ja. Das ist viel chilliger und viel besser. Und es gibt noch 7 Milliarden andere Scams im Internet, die man einfach hinterm Computer machen kann. Also man muss heute, wenn man kriminell sein will, und bitte, das ist ein Scherz und not financial und not life advice, also bitte werdet nicht kriminell. Und man kann auch wunderbar seriös Geld verdienen, aber man kann seine kriminelle Energie heute auch in den, einfach digital ausleben. Das ist so die Sovereign Individual-Geschichte. Man muss es nicht wirklich nicht mehr körperlich machen.
Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Welt sind, wo halt wirklich jeder Bitcoin hat oder zumindest war nicht jeder zweite, ist das natürlich ein Thema. Aber wir haben technische Möglichkeiten, das abzusichern. Ja,
es ist ja jetzt auch ein Thema, es hat ja auch jeder Geld. Also weißt du, was ich meine?
Es ist halt auf der Bank und die passt drauf auf.
Ja, aber das wird bei Bitcoin auch in Wahrheit dann auch. Das wird einer der Gründe sein, warum Menschen ihre Bitcoin auch auf Banken liegen lassen.
Ist ja auch ganz eine simple Sache. Also die meisten Leute glauben ja tatsächlich, das Geld liegt bei denen im Keller.
Ja.
Das ist in keinster Weise der Fall. Und wenn du dein Kontostand ist einfach eine Schuld, die Bank bei dir hat. Ja.
Wenn du auf der Straße fragst, ob es noch einen Goldstandard gibt, glauben gleich über 50% der Menschen, dass wir einen Goldstandard haben. Also es ist,
auch so ein faszinierend. Thema. Die Leute kommen, ganz sehr stark, sehr gut ausgebildete Leute, die sagen, das ist ein Blödsinn, was du sagst, Geld kann man nicht so einfach drucken. Dann sage ich, wo kommt es denn her? Dann sagen die, ist mit Gold gedeckt. Dann sage ich, ist nicht mit Gold gedeckt. Das stand vielleicht mal oben vor 100 Jahren auf den Banknoten nach großen Krisen.
Da muss man aufpassen. Es ist schon mit Gold gedeckt. Also es ist gedeckt durch die Bilanz, durch die Bilanzsumme oder die Assets, die die Notenbank hält. Okay? Mhm. Und die Notenbank hält Gold. Das heißt, es ist de facto schon durch Gold gedeckt. In dem Sinne, dass die Notenbank Zugriff hat auf Vermögenswerte, mit denen sie den Währungskurs manipulieren kann im Grunde. Und ein Teil dieser Vermögenswerte ist Gold. Es ist aber nicht an Gold gebunden. Deckung und Bindung sind zwei unterschiedliche Dinge.
Es ist so, natürlich besitzt Österreich Gold, das ist aber natürlich im Vergleich zur Geldmenge natürlich sehr gering.
Das ist eine Frage des Preises. Es ist
klar, wir kommen jetzt nicht zu einer Hyperinflation, dann wird das Kilo Gold dann halt, oder dann wird unser Gold halt 3 Millionen Euro kosten, dann kann ich auch sagen, es ist gedeckt damit. Ja.
Also was ich damit sagen möchte, ist, das ist jetzt Spitzfindigkeit, aber es ist nicht so, dass das Geld ist auch nicht ungedeckt in dem Sinne. Es ist gedeckt durch die Assets, die die Notenbanken zur Verfügung haben, um den Wert des Geldes zu verteidigen oder zu manipulieren. Das Problem ist nur, dass das dann verwendet wird, um zu argumentieren, es ist ja auch gedeckt durch die Staatsanleihen, die die Notenbank kauft. Aber da beißt sich dann irgendwann die Katze in den Schwanz. Ne? Also das sind, wir machen ja keine Staatsfinanzierung, weil wir kaufen ja keine Staatsanleihen am Primärmarkt. Wir kaufen sie ja nur sekundär von den Banken. Die wissen aber, dass es abgekauft wird. Deswegen ist kein Problem. Da wird es dann abenteuerlich.
Aber das sind so Themen, das müssen wir in die breite Masse kriegen. Einfach diese Diskussionen auch. Ne?
Ich weiß nicht, ob man das in die breite Masse kriegen muss. Ich glaube, in der breiten Masse kommt nur an, dass alles immer teurer wird und die da oben sind einfach irgendwie unfähig.
Das ist jetzt, wie es rennt, aber vielleicht schaffen wir es da ein bisschen mehr, das ein bisschen zu verändern. Alle werden wir nicht abholen können, aber wir können es nicht unversucht lassen.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio- und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Marc Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin.
Ich glaube, wenn man es ganz neutral und ganz nüchtern betrachtet, dann ist Bitcoin das beste Mittel, um diese Form der finanziellen Bildung überhaupt zu verbreiten.
Wie gesagt, das, was ich habe mich auch erst damit beschäftigt, eben durch Bitcoin in der Qualität. Ich habe auch immer gehört, dieses, was man dem Henry Ford immer zuschreibt. Ich habe keinen Beleg dafür gefunden, dass er gesagt hat, naja, wenn die Menschen unser Geldsystem verstehen würden, hätten wir eine Revolution vor morgen früh. Mhm. Weiß nicht, ob er es gesagt hat, aber es ist eine gute Sache.
Eine klassische Sache
habe ich schon vor 20 Jahren gehört, glaube ich. Habe auch darüber gelacht, aber wenn man sich dann ein bisschen mehr damit beschäftigt, und das sind wir jetzt auch wieder beim Bias natürlich, wenn ich immer nur die reißerischen Crash-Propheten lese, ist natürlich, rennt überall das Blut von der Wand. Aber man kann ja dann sich da auch andere Quellen dann herbeiziehen und man sieht, dass das System eigentlich noch viel schlimmer ist. Also wenn man sich anschaut, wie oft man Geld herborgen kann oder manche Player Geld herborgen können, das sie nicht haben, mehrmals, können sie mehrmals herborgen, dann wird einem auch so richtig schlecht und dann versteht man auch, wie es eigentlich zu diesen Finanzkrisen kommt.
Ja.
Und die sind eigentlich System, die sind im System drin. Menschen werden gierig, werden achtlos, versuchen da irgendwie ranzukommen. Es gibt dann Überschuldungen, das Geld kommt nicht mehr rein, es gibt Vertrauenskrisen und es kracht.
Ich glaube, der Grund, warum wir hier sitzen und ich diesen Podcast mache und du dieses Volksbegehren machst, ist einfach, dass es mit Bitcoin erstmals eine ernstzunehmende Alternative gibt, die uns zwei Dinge gibt. Es gibt uns wirklich die Möglichkeit, aus diesem Geldsystem auszuscheren, ohne Behilfsmittel, sondern direkt. Und das ist noch wichtiger, es gibt uns überhaupt die Perspektive, das Geldsystem einmal mit von außen zu betrachten. Ja. Weil ich kenne das noch. Ich weiß, ich habe das alles einigermaßen verstanden, bevor ich Bitcoin ernst genommen habe. Es gab damals Bitcoin schon, aber Bitcoin war halt, so wie du sagst, bei 10 Euro, Dollar, da war das noch kein ernstzunehmendes Thema. Oder vor allem war es nicht das, wo man geglaubt hat, das könnte wirklich mal helfen, weder persönlich noch auf einer staatlichen Ebene. Aber damals musste man immer den Menschen theoretisch erklären, so theoretisch, ja, was ist das Geld, das ist weich, das ist das mit dem Gold, das ist so abstrakt, ja. Aber bei Bitcoin haben wir jetzt den anderen Weg gewählt. Viele steigen ein, weil sie glauben, sie werden reich und dann kommen sie drauf, naja, sie werden nicht reich, aber sie haben plötzlich was entdeckt, was sie irgendwie loslöst von diesem ganzen Problemhaufen im klassischen System.
Ja, so der Ankerpunkt oder der Fixpunkt, nachdem ja natürlich auch, oder Fixstern, wenn du so willst, nachdem ja auch die klassischen Ökonomen, also die Ökonomen der Schule der österreichischen Nationalökonomie gesucht haben oder das zumindest vielleicht auch prophezeit haben, der ein oder andere, oder sich gewünscht haben. Das ist jetzt da. Und jetzt muss ich vielleicht noch ein bisschen zurückrudern, weil es auch mich erinnert an einen Kollegen, der letztens gesagt hat, naja, wie stellst du denn das vor, das wird jetzt alles umstellen auf Bitcoin. Also ich habe ich nicht gesagt, ja, sage ich jetzt auch nicht. Ich sage auch nicht, dass die Frau Lagarde der Teufel höchstpersönlich ist. Ja, die macht, wie gesagt, auch nur ihren Job. Ja, aber wir haben jetzt was anderes und wir müssen uns damit beschäftigen. Und wir müssen uns anschauen, wozu wir es verwenden können und was es uns gibt, wozu wir es verwenden können.
Diese Reaktion, ja, was das alles umsteigen, das ist genauso wie der Feuersturm und das ist genauso wie der Quantencomputer, das ist immer diese total absolute Fragestellung so. Ne?
Ja.
Das ist die.
Ich weiß nicht, so bewegen sich Menschen, die denken immer in Extremen noch irgendwie. Ja? Es wird immer alles, du weißt vielleicht auch schon wieder, immer schwarz-weiß. So, es muss immer schwarz-weiß sein. Geht aber so im echten Leben nicht.
Nein, ja. Ja, es ist alles ein Prozess.
Ja.
Es ist alles ein Prozess im Graubereich sozusagen. Und Bitcoin ist eine neue Form von Prozess. Ja. Okay, haben wir alle Punkte durch? Es sind
ja,
6 Punkte.
Ich glaube, ich habe noch. Genau, also 2 Punkte sind recht miteinander verwandt. Also die Freiheit, ja, und natürlich, dass man Investitionen anlockt. Ja, also dass man sich auch als offen für das Thema positioniert als Staat, ja, dass man halt kluge Köpfe, kluge Unternehmen anzieht und dass sie auch Sicherheit haben in diese Richtung. Und was auch natürlich als Punkt drin ist, ist, dass Bitcoin natürlich auch für die Energiewirtschaft interessant sein kann. Wenn man es grob sagt, natürlich als Energiesenke. Ja, ich sage immer gerne, momentan ist so irgendwie die Profitabilitätsgrenze, du musst so unter 3 Cent sein pro Kilowattstunde. Ja, brauchst du Strom. Das hast du nicht, wenn du Brennstoffe verwendest, weil es immer heißt, Bitcoin ist so ein Umweltschwein. Ja. Du wirst das nur mit überschüssiger Energie wirklich profitabel machen können. Energie, die das sonst keiner abkauft. In Österreich haben wir natürlich Speicher sehen. Wir haben gute Speichermöglichkeiten und wir haben auch genug Abnehmer. Das heißt, wir haben selten einen Strompreis unter 3 Cent.
Ja. Wir haben das Need nicht, aber wir könnten es nutzen. Das Bhutan-Playbook, sage ich immer.
Ganz genau.
Ja?
Bhutan, sehr viel Wasserkraft.
Und übrigens wurde die Wasserkraft in Bhutan unter tätig, also großer Mithilfe der österreichischen
Unternehmen.
Du Know-how. Warst ja dort, nicht? Ja, und das ist so quasi, wir haben jetzt quasi ihnen beigebracht, zum Teil, wie funktioniert das mit der Hydroenergie und jetzt könnten die Bhutanesen uns beibringen, wie man das nutzt, um unter anderem Bitcoin eben als Senke zu verwenden. Also als ich versuche es immer zu erklären, du kannst quasi Strom exportieren. Auch weil es über die Bande ist für in gewissen Bereichen der Österreicher ein großes Thema, weil es hat ja praktisch jeder inzwischen Photovoltaik am Dach. Mhm. Und deswegen ist dieses ganze Stromeinspeisen, Strompreis-Ding, das ist irgendwo bei ganz vielen Leuten, ein außerhalb von der Stadt natürlich, ein Megathema.
Ja,
vor allem jetzt, wo der Strom, der Einspeistarif immer geringer wird.
Ja. Ja, und das bringt halt auch wieder, sag mal, es liberalisiert halt auch wieder den Markt, wenn ich diese Möglichkeit habe. Ja, also ich habe natürlich Netzgebühren, ja, wenn ich den Strom verkaufen möchte, die müssen ich natürlich auch noch wieder darin reinrechnen. Ja. Die diesen Strom verkaufen wollen, kommen dann drauf, okay, es verkauft keiner, uns fehlt dieser Strom, müssen wir vielleicht wieder mit den Netzgebühren runtergehen. Ich kann eine Photovoltaikanlage so auslegen, dass ich halt meine Spitzen im Sommer halt einfach für Bitcoin-Mining verwende. Beispiel, ja.
Zum Beispiel.
Auch ineffizient natürlich, vielleicht auch mit einem veralteten ASIC oder was auch immer, ja. Muss ja nicht das Top-Ding sein. Hauptsache ich generiere Einnahmen. Ja. Bhutan ist auch wieder so ein gutes Beispiel. Die haben ja auch diesen, Happiness Index, glaube ich. Ja. Die sind da auch, wir messen ja alles, glaube ich, am GDP, am Bruttonationalprodukt, Bruttosozialprodukt. Ist auch ein bisschen eine Falle in vielerlei Hinsicht. Ja.
Ja, die haben sich vielleicht mit diesem Happiness-Index schon gelöst von dieser Idee, man könnte in einer Fiat-Währung die Wirtschaftsleistung messen. Ja. Das ist ja dieser Fixstern, der fehlt, wo wir gerade geredet haben. Vielleicht ist das einer der Gründe, aber ich glaube, was halt faszinierend ist, dass Bitcoin weiterhin dieses Image als Umweltsau, was halt Bullshit ist, aber halt irgendwie bei uns genießt, während das grünste Land der Welt, also wirklich die nachhaltigste Bevölkerung, Buddhismus, die haben ja auch keinen Tourismus, weil sie ihr Land nicht ruinieren wollen.
Ja.
Ja? Die haben sich Nepal angesehen, nebenan, wo die ganzen Rucksacktouristen durch den Himalaya stapfen, haben gesagt, das wollen wir nicht.
Ja.
Und haben auf große Einnahmen verzichtet, aber sind gleichzeitig die sind 100% Wasserkraft, die sind zu Grünkasse, also und gleichzeitig macht Greenpeace in Amerika, bezahlt von einer fragwürdigen Shitcoin-Firma, eine Kampagne gegen Bitcoin. Ich meine, das ist verrückt.
Das ist Fiat-Welt, ja. Ich denke auch jetzt, was jetzt wieder mit Temo zum Beispiel da wieder auf den Markt kommt, ja, da kann ich, ich finde das ja krank, da kriege ich halt so ein, ich weiß nicht, was wird mir vorgeschlagen in der App halt, da wird mir irgend so ein Lautsprecher in Hundeform, ein silberner mit Sonnenbrille vorgeschlagen, der kostet, weiß nicht, 36 Cent. Da gibt es eine Fabrik, da gehen Leute hin, jeden Tag, um so einen Shit zu produzieren.
Ja.
Und hier wird es eingekauft. Und das soll uns glücklich machen? Na, das will ich nicht mehr. Ich meine, ja, vielleicht, okay, sollen sich die Leute die Hundestlautsprecher kaufen, aber wir verdrecken unsere Welt. Und
ja. Es muss Alternativen geben. Ich glaube, der Hauptgrund für diese ganzen Konsumwaren ist ja halt auch, dass du nicht wirklich was anderes tun kannst mit deinem Geld.
Ja.
beziehungsweise dass wir so lange so darauf getrimmt wurden, dass das jetzt normal ist. Und dann, ich sage immer, mein Lieblingsbeispiel ist, was ist das einzige europäische Fintech? Klarna. Die machen dir dann, da kannst du dann deinen Hundelautsprecher noch finanzieren. Ne? Hat es schon Reaktionen aus der Politik gegeben auf das?
Ja, hat es gegeben. Also es gibt Interesse. Da haben wir auch einen Podcast gemacht mit Christoph Bromhofer, der war ja eh auch schon bei
der
dir.
Der war bei mir, ja.
Der ist dem Thema sehr offen. Man hat das auch, glaube ich, vor der letzten Nationalratswahl, weiß nicht, welche Zeitung es war. Es ist auf jeden Fall angefragt worden bei den Parteien, was sie auch von Bitcoin halten. Und da kann man
das hat Bitcoin Austria, die Presse und ich habe da auch okay, mitgemacht. Okay. Ja, aber da ist nicht viel zurückgekommen.
War nicht viel. Es ist halt, die Leute sind vorsichtig. Politik ist ein Spiel um Aufmerksamkeit. Ne? Und da wird halt sehr viel gespinnt. Sie haben auch sehr viel Angst, sich zu sehr zu positionieren. Ich glaube, was kam da noch zurück? Ja, Krypto, da gibt es ja so viel Betrug und solche Sachen. Ja. Und das ist auch wieder ein Indikator dafür, okay, wenn ihr es nicht wisst, dann muss es aus dem Volk kommen. Und das können wir nicht irgendwelchen Lobbyisten oder Unicorns überlassen, sondern müssen wir uns halt selbst aktivieren.
Sehr gut.
So geht es in vielen Bereichen. Ich möchte gar nicht wissen, es gibt ja zig Bereiche, wo ich mich nicht auskenne, wo ich auch auf das vertraue, was mir Experten sagen oder was ich in der Zeitung lese. Gerade bei Bitcoin kenne ich die andere Seite.
Das ist etwas, was mir auch ganz oft schon aufgefallen ist, weil ich bin jetzt 42, das heißt, ich bin jetzt in dem Alter, wo quasi meine Freunde und Bekannten alle schon irgendwie gefestigt im Leben stehen und jeder hat so seinen Spezialbereich und jeder denkt, kommt zu mir und sagt, du, also bei meinem Spezialbereich steht in den Medien nur Scheiße. Ist das bei den anderen Sachen auch so? Und ich so, du, soll ich dein Geheimnis verraten? Ja. Ja, es ist, ich meine, zur Verteidigung der Journalisten zu sagen, natürlich, ich meine, du kannst, warum mache ich einen Podcast über ein sehr spezielles Thema? Weil da kann ich zumindest noch einigermaßen am Ball bleiben. Ja? Wie soll ich das sonst machen? Ne? Wenn ich 15 verschiedene Dinge auf einmal covern muss, habe ich ja keine Ahnung. Und was die Politik betrifft, ganz ehrlich, der Bramhofer war, glaube ich, der einzige Politiker, den ich bis jetzt hier hatte auch. Der ist bei den Neos, der ist Abgeordneter. Der ist nicht wirklich ein Politiker, der ist eigentlich ein Banker. Eigentlich ist es noch erstaunlicher, die Story, dass der als Banker schon lange mit Bitcoin positiv zu tun hat. Ist eigentlich fast noch erstaunlicher, als dass er jetzt auch noch Politiker ist. Ja? Mhm. Aber zumindest hat er es verstanden. Sonst fällt mir ehrlich gesagt keiner ein.
Ja, ich glaube, die Banken, also man muss das natürlich trennen. Also ich merke das auch bei mir in meinem Beruf und wahrscheinlich auch an jeder. Es gibt natürlich die Corporate-Meinung, ja, und dann gibt es natürlich Menschen, die da drin sind. Und manche Menschen begreifen manche Trends vielleicht auch näher da drin. Aber eine große Firma ist natürlich ein Tanker, ein Flugzeugträger.
Ja, klar.
Mit einem Oberhäuptling und einem Aufsichtsrat und was weiß ich. Und es ist da immer sehr schwer, in großen Unternehmen natürlich auch Ideen zu streuen. Ja. Obwohl ich es auch ganz interessant finde, bei mir in der Firma sind auch Leute auf mich zugekommen, ja, wie sie das mitbekommen haben, dass ich da mit dem Alex eben das gestartet habe.
Im Positiven oder im Negativen?
Im Positiven. Ja. Im Negativen auch. Die halten sich mehr zurück. Im Negativen, ja, die kommen so, ja, das ist halt das Thema dann mit, okay, wie stellst du das vor, mit dem Geldsystem umstellen.
Aber ich finde, man sollte dem auch nicht negativ gegenüberstehen. Also das, jede Reaktion ist legitim, finde ich.
Absolut, ja. Absolut. Und unser Ziel ist ja, das mehr in die Breite zu bringen. Und da muss man sich natürlich auch, ein bisschen zurücknehmen. Da kann ich nicht aggressiv den Leuten halt, kann sich nicht anschreien und sagen, ihr seid ja alle so blöd, ich bin so gescheit, warum kapiert ihr es nicht? Wird mir keiner folgen. Ja, gehört ein bisschen emotionale Intelligenz auch dazu. Ja. Ist auch nicht so verbreitet, glaube ich, wie man glaubt. Ja.
Okay. Also gut, wir sind alle Forderungen durchgegangen.
Mhm, ja.
Die finde ich alle sehr gut. Ich habe das bewusst eben, weil ich das mit der Digitalsignatur nicht hinbekomme. Ich habe bis jetzt noch nicht unterschrieben. Mhm. Aber du erklärst mir jetzt, wo ich physisch hingehe und dann mache ich das.
Ja, also ganz einfach könntest du einfach auf Google eingeben, Bitcoin Volksbegehren.
Ja.
Dann kommst du zum Innenministerium. Da links musst du ein bisschen runterscrollen, daran scheitern leider auch ein paar. Musst du ein bisschen runterscrollen, dann kommst du zu uns und dann kommst du auch aufs digitale Amt, wo du dich mit der Handysignatur...
Ja, aber das kann ich ja nicht.
Wenn du das nicht kannst, dann gehst du einfach auf dein Gemeindeamt. Ja. In Wien wird das, schätze ich mal, Bezirkshauptmannschaft. Oder was in der Richtung. Und die werden da wirst du das unterschreiben können.
Und sonst ist es das Gebäude gegenüber von der Kirche. Genau. Im Rest von Österreich.
Auch, wo das Giebelkreuz ist, ja, genau.
Okay, gut zu wissen. Nein, ich denke mir, ich mache das wirklich physisch, einfach auch, um die quasi Energie aufzubringen, mir das mal anzusehen. Ja. Und vielleicht schaffen wir ein paar hundert oder ein paar tausend Unterschriften. Ja. Ihr habt noch bis Ende des Jahres Zeit, um auf diese 9000 Unterschriften zu kommen?
Nein, wir haben eigentlich bis Ende 26.
Ah, bis Ende 26, eigentlich. Okay.
Aber lasst euch trotzdem nicht so viel Zeit.
Nein.
Ja. Und wir können eigentlich in dieser Phase auch, es wird sich natürlich auszahlen, diese Unterstützungsphase so lange wie möglich laufen zu lassen, weil dann muss man keinen Aufwand und kein Geld investieren, eben diese Eintragungswoche einzuleiten. Das heißt, ich kann das eigentlich bis Ende 26 laufen lassen und auch bis zu den 100.000 sammeln, dass es im Nationalrat behandelt werden muss.
Okay, was heißt Geld investieren? Müsst ihr da euer privates Geld investieren? Gibt es da vom Staat Geld? Wie funktioniert sowas?
Ja, du hast initial, glaube ich, musst du 622 Euro bezahlen.
Ja.
Genau, das ist mal das Initiale, was du zahlen musst für diese Unterstützungsphase. Um die Eintragungswoche einzuleiten, musst du nochmal, glaube ich, 2.800 Euro zahlen, damit in jedem Gemeindeamt jemand Zettel druckt und die dorthin legt. Das ist der Druckkostenbeitrag. Und das ist auch das, was häufig dann jetzt kritisiert wird und was auch, wo es jetzt auch ein Volksbegehren dagegen gab. Also wenn du diese 100.000 überschreitest, ja, dann bekommst du die fünffache Menge deiner Kosten zurück, also dieser Kosten. Das heißt, du kriegst irgendwas so, keine Ahnung, 15.000 Euro zurück. Ja. Gibt es jetzt auch eine Initiative, die sich dagegen wendet? Kann man jetzt auch dazu stehen? Ich meine, es gibt einige, die jetzt ein Geschäftsmodell daraus gemacht haben.
Ah, das ist
der dann, aber dann kann ich dir gleich empfehlen, bitte nehmt euch dann nicht Bitcoin. Ja, nehmt euch sowas wie
ORF-Beitrag
abschaffen. ORF-Beitrag abschaffen, ganz genau. Ja, es gibt
also, Moment. Wir wollen aber damit nicht sagen, dass es ein etwaiges Volksbegehren gegen den ORF-Beitrag jetzt.
Es gibt schon längst.
Ja, ich sage nur, aber das ist wahrscheinlich kein Geschäftsmodell. Das meinen die schon ernst. Also, das meine ich
jetzt. Vielleicht kann es sein.
Ich meine nur, dass es ein Thema wäre, mit dem man locker über die 100.000 kommt.
Es gibt Leute, die starten mehrere. Es gibt sogar Leute, die starten eins für und eins gegen irgendwas. Ja. Irgendwas emotional Aktivierendes. Ja. Und dann kassieren es gleich zweimal. Ja. Kann man jetzt auch dazu stehen, wie man will. Ist natürlich vielleicht auch nicht ganz im Sinne des Erfinders.
Autos verbieten.
Ganz genau.
Die ÖVP jetzt plakatiert hat in Wien.
Messertragepflicht. Such dir was aus.
Okay.
Genau, also ich meine, ich persönlich finde schon, also wenn du etwas hast, was wirklich 100.000 Leute in diesem Land interessiert, dann kann man eigentlich schon auch über Entschädigung sprechen. Das ist jetzt meine Meinung. Allerdings, ich mache es nicht für die Entschädigung, der Alex macht es für die Entschädigung. Ja, wir würden das dann auch wieder in die Initiative einfließen lassen.
Ihr könnt ja mit der Entschädigung quasi dann jeweils in der Summe Bitcoin kaufen und das dann wiederum an die Republik spenden als Basis der Reserve.
Ja, da muss ich aber erst wissen, dass die Regierung mit Leuten besetzt ist, die das verdienen oder die das ja, managen können und die das halt nicht wieder versilbern und für Blödsinn ausgeben.
Nein, also wir glauben dir, wir glauben euch, dass ihr das nicht macht, auch nach diesem Podcast, wir glauben euch, dass ihr das nicht macht, weil ihr hinter dem Geld her seid. Außerdem ist es ja nicht so viel Geld und es ist ja, wie gesagt, es muss ja irgendeine Form von Lösung geben. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind ja nicht in der Schweiz. Das heißt, ein Volksbegehren, auch weil es von 100.000 Menschen unterschrieben wird, heißt ja noch lange nicht irgendetwas, dass irgendetwas auch Gesetz gefasst wird. Oder das Einzige, was bedeutet, ist, ihr würdet dann erreichen, dass im Nationalrat, also im österreichischen Bundesparlament, darüber gesprochen werden muss.
Es muss darüber gesprochen werden, ganz genau. Wir könnten da noch teilnehmen.
Mhm. Ja. Könnt ihr auch reden?
Das glaube ich, das weiß ich nicht. Ja. Wäre sehr sinnvoll eigentlich, wenn man da eigentlich auch Bürger befragt. Ne?
Aber oder ist es dann so, dass das können dann nicht Parteien auch Experten nominieren und so? Ich glaube, solche
Sachen. Ich hoffe es. Also es gab ja auch eine sehr gute Initiative schon, auch im Bitcoin im Bundestag.
Ja.
Ist ja eigentlich auch, das Playbook kann man übernehmen. Ja, man kann sich auch dieselben Redner holen oder ähnliche Redner. Die wären sicher da auch bereit, was in die Richtung zu machen. Und man kann das natürlich auch auf Österreich ummünzen. Ja, ich weiß nicht, ob die österreichischen Politiker das so gern haben, wenn ihnen die Deutschen im Parlament erklärt, wie es gehen soll.
Ja, ich meine, wir können
aber das auch. Sind sie offen genug.
Es ist, glaube ich, egal, wer es ihnen erklärt. Wir können auch Michael Saylor einfliegen. Ja? Der kann dann mit AI simultan übersetzen und drei Stunden
mit lang. Mit seiner eigenen Stimme, ja, warum nicht?
Also ich glaube an Leuten, die ihnen das erklären, wird es nicht scheitern. Die Frage ist, wie kann man das dann ernster, also wie könnte man das so gestalten, dass es dann auch nicht zu einem parteipolitischen Spielball wird, sondern dass das über die Parteigrenzen hinaus als sinnvoll erachtet wird, weil wir wissen, glaube ich, beide, dass das ein weiter Weg ist.
Ja, wie gesagt, unsere Strategie ist, das den Menschen zu erklären, dass sie sich dafür interessieren, dass die Menschen dann auch auf ihre Politiker eventuell zugehen, dass wir viele Bitcoiner im Land haben und dann ergibt sich das natürlich.
Ich glaube, wenn die Politiker merken, dass das auch eine relevante Wählergruppe ist, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, dann werden sie schon aufmerksam. Ich meine, genau so ist doch der Trump bei dem Thema gelandet. Ja,
ja, bin ich auch ziemlich überzeugt davon, dass er da eine große Wählergruppe gesehen hat, Leute, die man da aktivieren kann. Allerdings, ich meine, er hat geliefert insofern. Also zumindest, dass diese Coins, die sie bereits haben, die sie beschlagnahmt haben, nicht verkauft werden. Ich meine, es gab natürlich, über den Herrn kann man, das ist wieder ein anderes Thema.
Ja, so erwachsen sind wir, dass wir quasi die Person und die Politik trennen können.
Stockpile, diese Krypto-Stockpile haben sie es dann genannt. Ich glaube, die rennen da irgendwie außerhalb, die können verkauft werden. Irgendwie so geht das in die
Richtung. Naja, was hat er gemacht? Schon? Das haben wir eh schon ein paar Mal gehabt. Was hat er gemacht? Er hat das Geld genommen von den Krypto-Leuten. Die Bitcoiner haben gemeinsame Sache mit den Krypto-Leuten gemacht. Kaum war die Wahl geschlagen, hat man sich getrennt. Du merkst es ja auch daran, wie die Krypto-Leute, ich nenne jetzt auch wieder keine Namen, aber wie die reagiert haben, sehr, sehr emotional, sehr anti-Bitcoin-Maxis. Mhm. Ja. Und dann macht er löst er seine Wahlversprechen ein und macht eine Bitcoin-Reserve, sagt, wir halten alles und kaufen zu. Und dann macht er eine Krypto-Stockpile, sagt, wir kaufen nicht zu und verkaufen wahrscheinlich. So. Also noch deutlicher hätte man es ja nicht machen können. Er hat noch Bitcoin-mäßiger kann man es kaum machen, sage ich. Und letztens war auch Gary Gensler wieder im Fernsehen und hat sehr, sehr deutlich noch einmal gesprochen darüber, dass Bitcoin real ist und alles andere Bullshit. Also immer noch mit seiner offiziellen, er ist ja nicht mehr SEC-Chef, aber immer noch mit dieser quasi Distanz auch oder Vorsicht. Aber trotzdem, also ist da, glaube ich, das Wissen schon sehr weit.
Ja, also natürlich, es hat ein bisschen einen Geschmack, wenn das halt so zentral ist. Ne? Ja. Also wenn das über die Executive Orders geht, wenn das halt außerhalb ein bisschen vom Parlament oder so ist. Also uns wäre es natürlich auch wichtig, wenn wir jetzt über die Reserve reden, ja, die Höhe und all diese Dinge, das muss natürlich in einem demokratischen Prozess eben dann stattfinden und muss man sich anschauen, dass das auch vernünftig ist mit einer gewissen Strategie. Deswegen heißt es ja auch strategische Reserve. Mhm. Ich kann was damit machen, wenn ich es rechtzeitig kaufe. Und vielleicht noch ganz allgemein zum Volksbegehren. Du siehst, das sind ja 6 Punkte. Ja. Ich hätte ja auch zu jedem Punkt eigentlich ein eigenes Volksbegehr machen können.
Das wäre auch eine Frage von mir, weil natürlich so eine Sache wie Wiedereinführung der Haltefrist oder zum Beispiel Bitcoin-Reserve, besteht da nicht die Gefahr, dass man quasi ein Thema durch das andere verdrängt ein bisschen?
Ist mir auch aufgefallen, also gerade bei Bitcoinern. Ja. Also ich habe dann also mit Hardcore-Bitcoinern gesprochen, ja, ich will jetzt keine finanzielle Bildung vom Staat, weil ich will meinen Kindern das selber erklären. Ich will nicht, dass der Staat Bitcoin kauft, weil die will ich selber kaufen. Und solche Themen. Ja. Ziel ist es auf jeden Fall, das Volksbegehren, das sage ich auch klipp und klar und offen.
Das Thema
in die Medien zu bringen, zu den Leuten. Und dass ich sage, okay, es gibt diese 6 Punkte, zum Beispiel, wie erwähnt, das Krypto-Mining, das sehe ich jetzt in Österreich jetzt zum Beispiel nicht so ein Thema, das Bitcoin-Minen mit überschüssiger Energie.
Könnte aber sein.
Und ich will es halt auf dem Papier haben, damit die Leute sagen, aha, vielleicht, es ist umweltfreundlich, das ist ja Blödsinn. Ich habe ja irgendwo gelesen, zum Beispiel auch in der Times, ja, seriöse Zeitung, dass es so eine Umweltsau ist, ja. Warum steht da jetzt was anderes? Ja.
Ist auch ein offizielles Volksbegehren. Ich glaube, die Times hatte das auch schon.
Ja.
Die hat das auch schon wieder gedreht.
Ja, hat sie wieder?
Ja. Weil das kommt natürlich. Schau, am Ende des Tages schreibt die New York Times das, was ihnen BlackRock sagt. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern das ist nicht so, dass da Larry Fink anruft bei der New York Times. Aber dass, wenn BlackRock sagt, Bitcoin gut, dann arbeitet sich das über die Wochen, Monate durch die Pipeline quasi.
Ja.
Und nachdem ihr die Story wahr ist, ist ja nicht so, ist ja keine Lüge. Sozusagen, Bitcoin ist grün, ist ja keine Lüge. Das ist ja die Wahrheit. Das heißt, man das zu drehen, ist ja nicht schwierig. Ja? Man muss es nur, ich sage immer, wir warten nur noch auf den Artikel so, wait a second, Bitcoin is not bad for the environment after all. Ja? Mhm. Und ich glaube, es gab in der New York Times schon einen Artikel in die Richtung, aber ich möchte jetzt nichts Falsches sagen.
Aber gefühlt kommt es jetzt weniger vor, habe ich den Eindruck.
Ja, na klar. Aber natürlich, ist jetzt durch. Ja? Mhm. Genauso wie er ESG abgesagt hat vor drei Jahren. Ja? Das sind diese Medientrends-Geschichten. Ja? Das war jetzt auf der die NZZ hatte jetzt eine super Doku über Bitcoin in Afrika, die seriös war.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, da gibt es ja ganz tolle Leute, auch Österreicher und Österreicherinnen. Ich glaube, die Anita Posch war ja auch schon bei dir mehrmals.
Vielleicht. Ja, mehrmals.
Ist ja, wenn es dann immer heißt, ja, die Bitcoiner wollen ja alle nur Lambo fahren und reich werden. Ja, schau dir die Dame an. Ich meine, die macht ganz tolle Projekte. Ja, die will auch einen Sinn in ihrem Leben haben und und will was Cooles machen.
Diese Phase, dieses Fiat-Gier, die ist vorbei. Das war eine Phase, in der das war auch eine Art Growing Pain, ja, weil natürlich, wenn du mit Bitcoin gestiegen bist von, sagen wir, keine Ahnung, $10 auf $1,000 oder sogar $10,000, erstens ist das life-changing money, wenn du es wirklich bis dahin gehalten hast. Und zweitens weißt du zu dem Zeitpunkt auch nicht hundertprozentig, wie weit das noch gehen kann.
Im Nachhinein ist klar.
Im Nachhinein sind alle schlau, aber zu dem Zeitpunkt, wenn du nicht, da musst du, also stell dir vor, du hältst wirklich Bitcoin von $10 bis $100,000 oder sogar bis zu 1 Million irgendwann mal, da musst du ja, also deine Überzeugung muss so dermaßen enorm sein, ja, und du musst so viel Widerstand aus der eigenen Familie und so weiter holen, ja, das ist ja, du kannst ja, wenn du bei 10 kaufst und bei 100.000 verkaufst, dann musst du ja auch nicht nie wieder arbeiten, deine Kinder müssen nie wieder arbeiten und deine Enkel müssen nie wieder arbeiten.
Na, wenn du es begriffen hast, hältst du es. Ich meine, ja, am Weg dorthin hättest du vielleicht ein bisschen was ausgecashed, dass du ein bisschen was leisten kannst. Ja,
und das Lustige ist, je länger du es hältst, desto mehr kommst du drauf, wofür sollst du es verkaufen? Ja. Alles, wogegen du es verkaufst, wertet langfristig nur ab. Ja. Und dann hast du Escape Velocity.
Das sind wir wieder in der Deflationsdebatte. Naja, wenn jeder Bitcoin hat, dann kauft ja keiner mehr was. Dann geht die Welt auch unter, wenn wir Deflation haben. Obwohl wir natürlich in manchen Bereichen Deflation haben. Auch wenn ich jetzt, alle reichen Leute wollen ja eigentlich von der Deflation profitieren, wenn du so willst. Na, die kaufen sich ja auch Immobilien, die Mehrwert werden sollen. Die kaufen sich Anlagevermögen, ETFs, das Mehrwert werden soll. Die halten nicht Euro. Ja.
Das ist auch ein bescheuertes Argument, weil das ist ja auch, das ist ja dann auch aus demselben, mit demselben Argument könntest du sagen, wenn Aktien immer steigen, dann verkauft nie wieder jemand die Aktien und die werden auch verkauft. Und dasselbe gilt auch für Immobilien. Natürlich steigen Immobilien langfristig, vor allem im Fiat-System, im Preis, aber werden trotzdem verkauft. Es gibt immer wieder Anlässe, da muss man wieder für Liquidität sorgen und dann wird halt verkauft.
Vor allem in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Ich meine, ich kann mir jetzt das Dach nicht selber decken. Essen muss ich auch. Also ich fange jetzt nicht an, Hühner zu züchten. Ne? Ich spezialisiere mich auf was. Ne? Und deswegen gibt es ja auch Geld.
Genau, ganz wichtig. Was das Erste, was verkauft wird, ist ja das Liquideste. Deswegen wird Bitcoin auch in einer Krise auch verkauft. Ja? Weil was, ich sage es auch immer wieder, und das ist provokant, aber am Ende des Tages, was ist Bitcoin? Es ist eine Zahl auf einem Bildschirm.
Ja.
Und ich kann die Zahl auf dem Bildschirm anstarren, bis ich tot bin. Und dann können meine Enkel oder meine Kinder das anstarren, bis sie tot sind. Und dann meine Enkel das anstarren, bis sie tot sind. Aber passiert ist in der Zeit nichts, egal wie hoch die Zahl ist. Ja. Du musst schon irgendwas damit machen. Ja, du kannst es beleihen und die nicht verkaufen und so. Das ist schon klar. Aber solange du nichts damit tust, ist es einfach nur Kapital, das aufgehoben ist für den Zeitpunkt, dass du es für irgendetwas dann doch einsetzt?
Na, das ist ein Zeichen für lineares, nicht rückgekoppeltes Denken, wo keine zweite Ordnung dann vorkommt. So sind die Menschen halt gestrickt. Also gerade unser Gehirn, gerade in Notsituationen, funktioniert halt so. Ja, wenn ich doppelt so fest draufhaue, dann ist der doppelt so kaputt oder so, was auch immer. Ja. Aber so funktioniert es nicht. Vor allem nicht so komplexe Welt mit so vielen Spielern. Ja, das führt immer wieder, da ändert sich so viel wie ein Schachspiel.
Christian, das ist extrem spannend. Danke, dass du vorbeigekommen bist und dass du es uns erklärt hast. Ich glaube, dass wir dieses Gespräch fortsetzen werden.
Jederzeit.
Und zwar spätestens mit Jahresende, ihr werdet bis Jahresende diese 9000 Unterschriften haben und vielleicht ist ja das dann auch gemeinsam mit einem potenziellen Bullenmarkt noch verbunden, werden wir ja sehen. Also Not Financial Advice wissen wir ja nicht, aber ich wünsche euch alles Gute. Ich verlinke natürlich alles, was reinkommt. Ich unterschreibe selbst dieses Volksbegehren in meinem Gemeindeamt oder Bezirkshauptmannschaft oder was auch immer. Vielleicht schaffe ich das mit der digitalen Signatur, aber ich möchte nichts versprechen. Ich bin technisch, das ist... Da muss ich nämlich, ich glaube nämlich, damit ich die wieder zurückbekomme, muss ich eh auch aufs Finanzamt gehen oder so. Ich muss irgendwas physisch...
Irgendeinen Zettel musst du holen.
Irgendwas muss ich machen,
das gibt dann, glaube ich, einen Tag oder so die Credit.
Ich muss mal mit ChatGPT reden, damit der mir erklärt, wie ich an meine digitale Signatur komme. Ich verlinke alles, aber für allejenigen, die jetzt im Audio dabei sind, gerade im Autofahren sich das merken wollen, sag uns nochmal, wo findet man das, wo findet man dich, wo findet man die wichtigsten Infos?
Ja, also wir haben natürlich auch eine eigene Homepage, www.bitcoin-volksbegehren.at. Mhm. Funktioniert auch ohne Bindestrich, das war auch recht cool. Jemand anderer hatte, glaube ich, auch noch die Idee vorher, hat sich das die URL gesichert.
Und dann weitergeleitet.
Uns leitet es jetzt weiter.
Cool.
Ja. Genau, dann gibt es natürlich noch Innenministerium, Am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn man Bitcoin-Volksbegehren einfach googelt, kommt man dorthin. Ja. Oder halt auch das Gemeinde- oder Bezirkshauptmannschaft.
Jetzt habe ich da noch was mitgebracht von Satoshis Brother, unserem offiziellen Ausstatter bei Was Bitcoin bringt. Bitcoin ist das Solution-T-Shirt.
Ja, Idee ist, ja.
Das kannst du dann tragen, wenn du bei der Zeit im Bild eingeladen bist.
Auf jeden Fall.
Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es nicht seriös genug. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn du damit eine Freude hast.
Wunderschön. Dankeschön.
Und wünsche euch alles Gute. Bin echt gespannt, was aus dem Volksbegehren wird. Bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.